Leid. Genau. Was ist Weisheit? Kann mir das jemand erklären? Wer ist weise oder was ist Weisheit? Was meint ihr? Lebenserfahrung? Genau. Was noch? Klugheit? Ja, genau. Einsicht? Genau. Was noch? Demut? Meint ihr, dass Jesus weise war, obwohl seine 30 Jahre eigentlich weit, viel, viel weiser wie die meisten Menschen, auch wenn sie alt wären? Meine Frau meint, dass Alter schützt vor Torheit nicht. Auf mich bezogen. Und manche Menschen sind wie ich, die scheinen bis ins hohe Alter vom Baum der Dummheit zu essen. Eating from the tree of stupid. Anstatt vom Brunnen der Weisheit zu trinken, gurgeln sie nur und spucken aus. Und falls Ignoranz Glückseligkeit ist, wären sie die glücklichsten Menschen auf der Welt. Also Alter garantiert weder emotionale Reife noch Weisheit. Aber generally speaking, also normalerweise, wenn wir älter werden, werden wir weiser. Einfach, wie du sagst, Lebenserfahrung, wir sind nicht mehr so aufbrausend, irgendwie kriegen wir eine bessere Perspektive. Und genau, Jesus war mit seinen 30 Jahren schon sehr, sehr weise und hat viele Dinge gesagt. Und Leute sind auf ihn zugegangen, zum Teil sehr, sehr viele Leute. Er war immer in einer Menschenmenge, ja fast immer. Bis zu 5000 Leute und mehr sind ihm nachgefolgt, weil sie wollten wissen, was er sagt. Und die Frage, die Frage, die ich an mich gestellt habe, warum ist dem der Fall? Warum wollen Menschen mit Jesus sein? Gehen wir zur nächsten Folie. Leider, leider habe ich den Text nicht für die Technik heute, ist nicht durchgekommen irgendwie. Der Computer hat es nicht aufgefangen oder sonst irgendwas. Jetzt muss ich leider sagen, wenn die nächste Folie kommt, es sind natürlich nur 35 Folien. Nein, sind sie nicht. Aber 35 Folien, das wäre eine ganz lange Predigt. Also, Jesus hatte auch Jünger, wahrscheinlich über 70, die sind ihm nachgefolgt. Er war der Rabbi, der Lehrer, und die Schüler, die Jünger, sind ihm nachgegangen. Er war ein wandernder Rabbi, ein Lehrer, der von Platz zu Platz ging. Und seine Jünger, man muss sich denken, die sind alle hinten nachgegangen. Und dann, wo er stehen geblieben ist und gelehrt hat, haben sie sich um ihn gesetzt. Unter den Menschenmassen, die zu Jesus kamen, wie auch unter seinen eigenen Jüngern, waren manche Menschen, manche Leute, die waren moralisch irgendwie angeschlagen. Könnt ihr euch an einen Jüngern, könnt ihr an euch, you know, it's so much easier for preaching in English, but könnt ihr euch an einen Jünger erinnern, der moralisch angeschlagen war? Ist keine Fangfrage. Also die Antwort ist eigentlich relativ leicht. Wen meint ihr, könnte ich hier im Sinn haben? Judas Iskariot, genau. Judas Iskariot zum Beispiel war derjenige, der für die Finanzen verantwortlich war, und uns wird gesagt, dass er von den Finanzen gestohlen hat. Stimmt das? Ja. Also er hat von den Finanzen, die Jesus hatte und die ihm gegeben wurden, damit er seine Lehre machen kann, hat Judas Iskariot gestohlen. Aber er war ja nicht der Einzige. Levi, der Steuereintreiber, war ja auch jemand, der wahrscheinlich, also nicht als er Jesus nachfolgte, aber wahrscheinlich davor, die Menschen betrogen hat. Also mehr gefordert hat, als eigentlich nötig, damit er sich selber bereichert. Weshalb die Steuereintreiber so wahnsinnig verhasst waren zu der Zeit. Ein Grund, warum solche Menschen wie Judas Iskariot oder Levi Jesus nachgefolgt sind, war, dass er nicht wie die anderen religiösen Schriftgelehrten, die anderen Rabbiner, die Pharisäer zum Beispiel, die Schriftgelehrten, er sie nicht verdammte, er sie nicht abschrieb, er sie nicht irgendwie abwertete. Er mied sie nicht, sondern er zeigte ihnen Barmherzigkeit. Und er predigte immer und sagte, dass sie Gott wichtig sind, auch wenn sie in einer sozialen oder einer gesellschaftlichen Schicht sind, die anderen Leuten ja als ganz unten vorkam. Wir sind nämlich nicht viel anders. Wir, ob wir uns bewusst sind oder nicht, wir kategorisieren Leute. Es gibt Gesellschaftsschichten bei uns hier, wie auch zur Zeit Jesu. Und die nächste Folie zeigt euch manche von diesen. Auf der linken Seite, ganz oben, sind diejenigen in der Gesellschaft zu Jesus Zeit, die am meisten Ansehen hatten. Und ganz unten, auf der rechten Seite, sind diejenigen, die zur Zeit Jesus überhaupt kein Ansehen hatten. Wer waren diese Menschen? Tja, der hohe Priester, die Sadduzäer, also auch Priester, die Leviten, waren reich, zum Großteil sehr angesehen und hatten sehr viel Influence, Macht. Genau. Obwohl die Römer dort waren, also die Besetzung war, hatten dennoch der hohe Priester sehr viel zu sagen unter den Juden. Und er und die Sadduzäer wie auch die Pharisäer waren in dem jüdischen hohes Gewicht, den Sanhedrin, sagt man das so auf Deutsch, ja? Passt das? Sanhedrin, danke dir. Wer waren die Pharisäer? Kann mir das jemand sagen? Wer waren die Pharisäer? Waren keine Priester, waren keine Leviten? Wer waren die? Schriftgelehrte. Also Leute wie du und ich, die ihr Leben dazu they dedicated themselves, also sie haben ihr Leben der Schrift Mose, das Studieren der Schrift Mose, das war ihr Haupt, main purpose. Ich habe fast überhaupt nicht geschlafen. Ich bin gestern noch über den Brenner gefahren, 4 Stunden von Südtirol. Ich bin total wirr im Kopf und deshalb kommt mir das Englische sehr viel leichter wie das Deutsche. Also bitte entschuldigt. Es gab Essener. Wer waren die Essener? Das war so eine jüdische Sekte. Der Großteil von ihnen, über 5000, wohnten in einer Gemeinde am Rand des Toten Meeres, die Qumran-Gemeinde, habt ihr von der gehört? Also die Essener nannten sich Söhne des Lichtes, waren gegen die Herrschaft der hohen Priester in Jerusalem. Sie waren Asketen, sie waren Zölibat, sie waren Zölibär und der Armut verschrieben. Die Zeloten, wer waren die Zeloten? Jesus hatte einen Zeloten als seinen Jüngern. Die Zeloten waren diejenigen, die für eine Revolution gegen die Römer waren und die Leute angestachelt haben, damit sie einen bewaffneten Aufruhr gegen die Römer machen und diese aus dem Land schicken. Die ganz normalen Juden wurden von den Rabbinern Am Haaretz genannt. Das ist so viel wie die Leute des Landes. Und die Pharisäer haben gemeint, der Normalmensch war nicht besonders gut und nicht gut genug für Gott und haben die dann abgewertet. Aber unter den Sündern waren ganz besonders, wie schon gesagt, die Steuerantreiber verhasst, weil sie eben mehr Steuern eintrieben als sie eigentlich müssten und sich dabei bereicherten. Galiläer übrigens wurden auch als ignorante, Hinterwäldler, unzivilisierte Hinterländer waren die Galiläer. Und da ist mir gekommen, eigentlich die Bayern und die Tiroler hatten ja die gleiche die wurden auch, gehen wir mal zur nächsten Folie, danke. Kann überhaupt was Gutes aus Nazareth, das war eine Stadt in Galiläa, kommen? Und die Frage vor Jahren, also ich meine jetzt nicht jetzt, jetzt ist es nicht mehr so, aber vor Jahren waren ja die Tiroler und die Bayern verschrien als Hinterwäldler. Den Tirolern wird nachgesagt, dass sie ein derbes, rauflustiges und stures Bergvolk sind. Misstrauisch, oberflächlich und introvertiert. Den Bayern wird nachgesagt, dass sie ein kleinwüchsiges, diebisches Bergvolk am Rande der Voralpen sind. Im 16. Jahrhundert, also 1521, beschreibt ein Mann namens Aventinus seine Mitbayern, seine Zeitgenossen, als versoffen, verfressen, faul, triebhaft, zügellos, abergläubisch, spielsüchtig und rauflustig. 200 Jahre später schrieb auch ein Deutscher, Johannes Riesbeck, dass die Bayern dick, verfressen, versoffen, zügellos, verbuhlt sind und die Bauern insbesondere beschreibt er als dumpf, rauflustig, verlottert, abergläubisch und äußerst schmutzig. Ja. Ja. Der deutschen Sprache nicht mächtig, genau. Also auch sehr verpönt, gehen wir zur nächsten Folie, sehr verpönt waren die Samariter als Mischvolk, die Aussätzigen, die Bettler. Übrigens Frauen und Kinder waren auch minderwertig eingestuft, also sie konnten auch nichts sie waren eigentlich Eigentum ihrer Männer beziehungsweise Väter und haben in der jüdischen Kultur kaum etwas zu melden gehabt. Und Nichtjuden waren dann ganz unten eingestuft als unrein. Heute bei uns gibt es ja auch Schichten. Wer ist, sagen wir mal, in diesem Raum und zu dieser Zeit die unterste soziale Schicht oder Gesellschaftsschicht jetzt? Irgendwelche Ideen? Habt ihr keine Ideen? Wer wird als unterste Stufe? Bitte? Ausländer, genau, zurückgerostet. Ausländer. Welche Ausländer ganz besonders? Immigranten, genau, Asylanten, vielleicht diejenigen, die auf die Sozialhilfe angewiesen sind. Obdachlose, Arme, Flüchtlinge, Verbrecher vielleicht, Drogensüchtige, Zigeuner. Ich war jetzt eben, wie gesagt, in der Gemeindefreizeit, bin gestern zurückgekommen. Und kennt einer von euch noch Bernhard von Almen? Der war hier aktiv in dieser Kirche. Ihr schon? Der war aktiv in dieser Kirche vor wie vielen Jahren? 30 oder was? Der war 40 Jahren. Der war, er hat mir gesagt, er war 4,5 Jahre hier aktiv in der EFK Kufstein. Stimmt das? Und der hat jetzt gesprochen auf diesem Gemeindewochenende und er arbeitet mit den Kindern von sogenannten Gypsies in Indien. Wisst ihr, dass die Roma und die Sinti vor 800 Jahren aus Nordindien nach Europa kamen? Nicht, weil sie wollten, sondern weil sie vertrieben wurden. Aber es gibt immer noch Gypsies, Zigeuner, im Süden von Indien und mit denen arbeitete er. Sie sind die unterste soziale Schicht. Sie werden auch Dalit, Paria, Unberührbare genannt und werden immer noch heutzutage, obwohl es das Kastensystem offiziell nicht mehr gibt, gibt es dennoch und werden immer noch ausgebeutet und geächtet. Es gibt sogar manche, die lassen nicht mal den Schatten von einem Dalit auf sich fallen, weil die so unrein sind. Und Jesus berührte Bettler und Aussätzige. Was würde er dazu sagen heutzutage? Er hat die Leute berührt. Also die Pharisäer hätten ja mit diesen Leuten nichts zu tun gehabt, weil es könnte sie ja verunreinigen. Sie könnten sich vielleicht vom Tempeldienst 2 Wochen oder 3 Wochen ausschließen, weil sie jemand zu nahe gekommen sind, der unrein war. Jesus berührte Aussätzige, Lepers. Eines der Dinge, was den Pharisäern überhaupt nicht an Jesus gefallen hat, ist, dass er Zeit mit Leuten sich nahm, die eigentlich er als religiöser Lehrer nicht hätte tun sollen. Und zwar die sogenannten Steuereintreiber und Sünder. Jesus war ständig umgeben von Steuereintreibern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Also sie waren empört, dass Jesus sogar in das Haus von Steuereintreiber ging und mit ihnen aß. Weil sie hätten das nie gemacht. Er hat mit den falschen Leuten gefeiert. Und deshalb schimpften sie ihn, und da gehen wir zur nächsten Folie, einen Fresser und einen Säufer. Also, Jesus kann nicht von Gott sein. Er ist ein Säufer, ein Fresser, jemand, der mit den falschen Leuten sich befreundet hat, und er hat sich nämlich sehr oft mit den Steuereintreibern und mit ihnen gegessen und besucht. Gehen wir mal zum nächsten. Hier ist, wo er den Levi als Jünger ruft, und man sieht, die Pharisäer waren empört, aber sie waren nicht nur die einzigen, sondern die anderen Juden waren auch empört. Gehen wir mal zur nächsten Folie. Hier ist die Geschichte mit Zacchaeus. Und die Leute, seht ihr das? Die Leute waren empört. Also nicht nur die Pharisäer, sondern die Leute, alle Leute waren empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen? Und Jesus sagte ja umgekehrt, die Pharisäer, die meinten, sie sind so gerecht, sind vor Gott, sind Gott gar nicht mal so wichtig. Kennt ihr die Geschichte, die erzählt, ein Gleichnis als vom Pharisäer und vom Steuereintreiber im Tempel? Kennt ihr die Geschichte? Der Steuereintreiber ist ganz hinten, kann nicht mal aufblicken und sagt: Gott, bitte vergib mir einen Sünder. Und der Steuereintreiber vorne ist sehr selbstgerecht und meint, er ist so wunderbar und dankt Gott, dass er nicht so ist wie dieser Steuereintreiber. Und Jesus sagt, der Steuereintreiber ist derjenige, den Gott annimmt und nicht diesen selbstgerechten Pharisäer. Er erzählt 3 Gleichnisse, und ich werde die Gleichnisse nicht lesen, aber wenn wir jetzt die nächsten Folien sehen, er erzählt ihnen 3 Gleichnisse. Erstens das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Ihr kennt die Geschichte, oder? Die meisten von euch. 99 Schafe und eines geht verloren, also 100 Schafe. Und Jesus sagt, Gott ist dieses eine Schaf, dieses verlorene Schaf, genauso wichtig wie die 99 anderen, die nicht verloren sind. Oder das Gleichnis von der verlorenen Silbermünze. Kennt ihr das? Die Frau, die so erfreut ist, weil sie diese eine Silbermünze gefunden hat im Himmel. Gott und die Engel sind genauso froh über einen Sünder, der sich bekehrt. Und dann die letzte Geschichte, die eigentlich wahrscheinlich ihr am meisten kennt, die vom verlorenen Sohn. Und ich habe jetzt nur die Verse, als der nach Hause kam, sagt: Vater, bitte vergib mir. Und der Vater wirft ein Fest. Da wird das Mastkalb geschlachtet. Und der ältere Bruder, der jetzt in diesem Gleichnis der Pharisäer ist, beschwert sich beim Vater, bei Gott. Und Gott sagt, dieser Sohn, der verloren gegangen ist, der sein Geld mit Prostituierten verschwendet hat, der ist Gott immer noch viel wert. Im Englischen sagt man, Jesus was safe to be around. Was heißt das auf Deutsch? Jesus war ungefährlich? Nee. Warum haben sich die Steuereintreiber, warum sind die zu Jesus gekommen? He was safe to be around. Er war, wie sagt man es auf Deutsch? Bitte? Er war tolerant, er hat sie akzeptiert, er hat sie nicht fertig gemacht, er hat sie nicht schlecht gemacht. Die Pharisäer auf der anderen Seite, da kamen keine Steuereintreiber. Warum? They were not safe to be around. Also, sie waren verletzend. Das Wort safe to be around, das ist schwer zum Übersetzen. Also gefährlich, ungefährlich. Aber ich glaube, dass man kann sich das nicht so genau vorstellen. In der nächsten Folie, auf der linken Seite, sind verletzende Personen. Ich denke an die Pharisäer oder vielleicht auch an Leute in unserer Gemeinschaft, vielleicht auch an uns, wenn wir verletzend sind. And we are not safe to be around. Und auf der rechten Seite sind Leute wie Jesus, die liebend sind, wo Leute ganz gleich ihres Standards, ihrer sozialen Schicht, ihrer Probleme kommen können, ohne verdammt zu werden, ohne abgeschrieben zu werden, ohne niedergemacht zu werden, ohne gerichtet zu werden. Und die Frage, die ich habe, wo bin ich? Auf welcher Seite bin ich? Weil ich bin ja manchmal auf einer und auf der anderen. Aber noch mehr so, in welche Richtung bewege ich mich? Weil ich bin eine verletzende Person, weil ich auch verletzt wurde. Und deshalb will ich, dass, wenn der Heilige Geist kommt, wenn Gott in meinem Leben ist, dass ich mehr wie eine liebende Person werde. Tragisch wäre es, wenn es die andere Richtung ging. Aber das kommt auch vor. Also Leute, die Christen werden, auf einmal sich selbst verdammen und auch andere Leute verdammen, weil sie nicht so göttlich sind, wie sie sich das vorstellen. Manche Christen hassen sich selbst, weil sie einfach nicht meinen, gut genug zu sein. Und sie machen andere Leute schlecht, weil sie meinen, diese anderen Leute sind nicht gut genug. Und dann sind sie verletzt und verletzend und gehen in die falsche Richtung. Denn wenn Jesus in unser Herz kommt, wenn der Heilige Geist in unser Herz kommt, wenn die Liebe Gottes uns anspricht und wir sind dessen bewusst, dann müssen wir doch eigentlich mehr liebend sein. Liebend, sagt man das, mehr werden wie Jesus. Wie geht das? Die nächste Folie, es geht nur, wenn wir umdenken. Wir von Verletzende zu liebende Person, da muss etwas geschehen, das kommt nicht automatisch, da muss etwas in unserem Denken geschehen. Wir müssen das Negative irgendwie abschalten können und das Positive verstärken. Ich weiß nicht, wie ihr seid, aber ich habe, man hat ja CDs, Schallplatten, Tapes, CDs, whatever. Die sind in meinem Kopf und die laufen immer wieder ab. Das sind Dinge, die zu mir gesagt wurden, als ich ein Kind war. Und die habe ich geglaubt. Und das waren negative Dinge. Und die spiele ich dann immer wieder in meinem Kopf und irgendwann muss ich die doch als Lüge erkennen und abschreiben und mir die Wahrheit sagen. Jemand in meiner Kindheit hat immer gesagt, du bist dumm, du kannst nichts machen, richtig machen, du bist ein Schussel und so weiter und so fort. Und das ist in mir eingedrungen, hat sich festgesetzt und ich konnte es fast nie aus meinem Kopf rausholen. Also wenn ich irgendwas machen musste, was ich noch nicht gemacht habe, dann tat ich es einfach nicht, weil ich hatte nicht den Mut dazu, ich hatte nicht die Courage, ich hatte nicht den Glauben, dass ich das machen konnte. Und vielleicht ist es in deinem Leben auch irgendwas. Vielleicht, als du ein Kind war, hat dir jemand gesagt, irgendwelche schlechten Nachrichten in deinen Kopf rein und Jesus will, Gott will, dass du diese ausmerzt. Du bist nicht dumm. Du bist nicht hässlich. Du bist nicht klein. Du bist nicht fett. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand dir solchen Unsinn gesagt und du hast es geglaubt. Wie ich. Lasst euch durch den Geist in eurem Denken erneuern. Wir brauchen neue Denkmuster, um von verletzten Personen und verletzenden Personen zu liebenden Personen uns zu erneuern. Martin Luther King, wer kennt den? Nee, von den Staaten, Martin Luther King, manche kennen ihn nicht. In 1963 gab er die Ansprache I have a dream, ich habe einen Traum. Und unter anderem sagt er, ich habe einen Traum, dass meine vier Kinder, meine kleinen Kinder in einer Welt aufwachsen, wo sie nicht wegen ihrer Hautfarbe, sondern wegen ihrem Charakter eingeschätzt werden. I have a dream. 5 Jahre später wurde er ermordet. Und einer seiner besten Freunde, die dabei waren, als er die Ansprache gab, wie auch als er erschossen wurde, sagte, man kann den Träumer töten, aber nicht den Traum. Und das hat mich erinnert, dass Jesus auch einen Traum hatte. Einen Traum, wie seine Jünger und seine Kirche sein sollte. Und ja, auch er wurde ermordet. Aber der Traum ist heute noch am Leben. Und ich glaube, der Traum hat auch, ein Teil von diesem Traum ist nicht nur, dass wir als Christen zusammen in den Himmel kommen, das ist auch ein Teil davon, aber ich glaube, dass wir als Christen den Charakter Jesus, besonders gegenüber unseren Mitmenschen, dass wir das ausleben, dass das Teil von uns wird. Ich habe einen Traum, wie die Kirche sein wird. Habt ihr den Traum? Nächstenliebe soll all unsere Unterschiede auf die Seite legen. Ich habe einen Traum, dass die Kirche ein Platz ist, wo alle Menschen geschätzt werden und geliebt werden und angenommen werden. Ganz gleich, ob sie Christen sind oder nicht Christen, ganz gleich, wo sie herkommen, wie sie ausschauen, was für eine Hautfarbe sie haben, ob sie studiert haben oder nicht, ob sie alt oder jung sind, groß oder klein, ganz gleich, von welcher Nation sie abstammen und welches Geschlecht sie sind. Der Apostel Paulus, und damit gehen wir zur nächsten Folie bitte, hatte ja auch diesen Traum. Er hat den Traum Jesu übernommen und schreibt, dass in Jesus Christus alle unsere Unterschiede auf die Seite gelegt werden. Da gibt es weder Mann noch Frau, Sklave oder Freier, Studierter oder Unstudierter. Alles Sklaven und Nichtsklaven, Freie. Diese ganzen Dinge werden auf die Seite gelegt. Es gibt kein Kastensystem mehr, es gibt keine sozialen Schichten mehr. Jeder liebt jeden ganz gleich, woher er kommt und wie er ausschaut. Das ist total egal. I have a dream. Kann die Kirche ein Platz sein, wo jede Person geschätzt wird? Wo man sich gegenseitig ermutigt und aufbaut, wo man schwierige Fragen stellen darf, wo man emotional und geistlich reifen kann, wo man seine Talente und seine Gaben benutzen kann, um anderen Leuten zu helfen. Ist die Kirche so ein Platz für dich? Fragen zum Nachdenken. Das ist die letzte Folie. Drei Fragen, die ich mir gestellt habe, als ich durch diese Predigt ging und sie durchdachte. Bestätige ich den Wert eines jeden Menschen, auch meinen eigenen Wert? Wir können sagen, dass wir alle Leute lieben, aber wir lieben uns selbst nicht. Und das ist schwierig. We are to love other people as ourselves. Wir sollen andere Leute lieben, wie wir uns selbst lieben. Und wenn wir uns selbst nicht lieben, nicht gern haben, uns hassen, uns niedermachen, dann ist es schwierig, Liebe anderen gegenüber zu spüren und auszuleben. Oder merke ich, dass ich die Menschen nach den Maßstäben meiner Gesellschaft einteile? Wenn Reichtum und Ansehen und Status und Titel so wichtig werden und dass die Leute, die diese Dinge nicht haben, dass ich die abwerte und die Leute, die diese haben, aufwerte. Meinem Vater war es sehr wichtig, dass er eine Doktorarbeit schrieb, damit ich das DR vor meinem Namen schreiben konnte. Für mich war es wichtig, weil es für meinen Vater wichtig war. Aber ihr werdet es nicht glauben, in Österreich macht das einen Unterschied. Und das ist, was in unserer Gesellschaft wichtig ist, der Titel zum Teil. Die zweite Frage, nehme ich die Verantwortung, meine negativen Denkmuster zu hinterfragen und abzulehnen? Das kann keiner für dich tun. Deine Eltern nicht, deine Kinder nicht, dein Ehepartner nicht, das ist nicht ihre Aufgabe. Auch ist es nicht Gottes Aufgabe, es ist deine und meine. Dass wir das Denken, das negative Denken, hinterfragen, ablehnen und es mit guten Denken, Denkmustern ersetzen. Das ist meine Aufgabe, das ist deine Verantwortung. Und träume ich von einer Kirche, in der die Christen die gleiche Einstellung wie Jesus haben? Hast du so einen Traum? Ich weiß es nicht. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns liebst, dass du uns wertschätzt. Jeden einzelnen von uns und nicht einen mehr wie den anderen. Wir danken dir, dass wir alle in deinen Augen gleich sind, gleich geliebt. Und wir bitten dich, dass du uns so heilst, innerlich auch, dass wir diese Liebe, diese, ja, auch besitzen, dass wir liebende Personen werden. People who are safe to be around. Also Leute, die anderen nicht immer wehtun. Die einander akzeptieren und aufbauen. Ja, Herr, wir bitten dir, tu ein Werk in uns. Amen. Jetzt haben wir noch ein Lied und dann ist unser Gottesdienst zu Ende.